Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde aus nah und fern. Ich begrüße Sie aus dem Institut für fortgeschrittene Gegenwartskunde und angewandte Wirklichkeitsstudien zur Vorschau auf die neue E-Paper-Ausgabe der Weltwoche für Deutschland, unabhängig, kritisch, gut gelaunt am Samstag, dem 25. April 2026. Die Bundesrepublik wirkt von außen betrachtet politisch orientierungslos. Es ist eine Übergangszeit, hat man das Gefühl. Die alten Eliten, die etablierten Parteien klammern sich an die Macht. Doch draußen vor den Toren steigt der Unmut. Und es werden da zusehends auch politische Parteien und Exponenten beauftragt, die eben nicht Teil dieses Mainstreams sind. Mit dem Resultat, dass die, die jetzt noch die Zügel in der Hand halten, alle Tricks und Betrügereien, man muss es offen ansprechen, unternehmen, um ihre Macht abzusichern, um ihre Pfründe ins Trockene zu bringen. Das ist für mich stellvertretend jetzt der Vorgang in Sachsen-Anhalt mit diesem Demokratieschutzpaket, das im Grunde ein Demokratiezertrümmerungspaket ist. Und heute gilt meines Erachtens die Parole bzw. die Frage, wer schützt, wer rettet eigentlich Deutschlands Demokratie vor ihren Rettern? Denn die Gegner der Demokratie, die treten nicht mehr an wie früher in den 20er und 30er Jahren des letzten Jahrhunderts und sagen, die Demokratie muss weg, das ist eine untaugliche Staatsform. So sind damals die Kommunisten und die Nationalsozialisten gegen die Demokratie auf die Barrikaden gestiegen. Nein, heute kommen die, die sagen, wir müssen die Demokratie verteidigen und zwar gegen den Wähler. Das sind heute die Bedrohungen, das sind die Gefahren für die Demokratie, die Demokratieretter, die mit ihren Umarmungen, mit ihren Vorkehrungen die Demokratie ersticken, außer Kraft setzen, aushebeln. Und ich werde im Verlauf dieser Sendung auf den stillen Staatsstreich von Sachsen-Anhalt zurückkommen. Doch jetzt ein harter Schnitt, denn die Politik ist gelegentlich nicht mehr auszuhalten. Und da spürt man, zumindest mir geht es so, auch immer wieder den Drang, sich mit Literatur, mit Film, mit Kultur in etwas andere Geländekammern hineinzubewegen. Und da bin ich auf etwas gestoßen, das muss ich Ihnen erzählen, das ist großartig. Kürzlich habe ich mit meinen ältesten Buben einen Film mir angeschaut, auf einem Netflix oder Apple TV, fragen Sie mich nicht, ein Film, eine deutsche Produktion, Hagen von Tronje. Und warum habe ich mir das angeschaut? Hagen von Tronje hat mich sozusagen in meine Kindheit zurückkatapultiert, denn in jungen Teenager-Jahren waren wir begeistert von der Nibelungensaga. Ein Freund von mir hatte ein großartig illustriertes Buch mit farbigen Gemälden und da waren alle diese Helden und Schurken drin. Hagen von Tronje, Siegfried der Drachentöter, Kriemhild, Brunhild, Dietrich von Bern, sein Schwert, Nagelring, Laurin, der Zwergenkönig und wie sie alle heißen. Wir haben stundenlang, vor allem über den Bildern, gebrütet, aber auch ein bisschen drin gelesen, ohne natürlich den Stoff zu kennen und seine tragische Dimension. Und mir hatte es eben der Hagen von Tronje ganz besonders angetan. Dieser zottelige Kämpfer, dieser Krieger mit dunklen Haaren, der Augenbinde und offensichtlich durch einen Schwertstreich massiv behindert. Auch Teile seines Gebiss wurden ihm da rausgehauen. Er musste Brei mümmeln, wie es da in der Erzählung hieß. Und Hagen von Tronje, den spielte ich dann in unseren Nachempfindungen der Nibelungensaga. Und wir hatten lange Holzstecken in der Hand, das waren unsere Schwerter. Und Siegfried war natürlich mein gelegentlicher Partner und Gegner, verkörpert durch den Schulkollegen. Und so sind wir mit dem Nibelungenstoff vertraut geworden. Und dann viele, viele Jahrzehnte später, ich habe keinen Gedanken mehr daran aufgewendet, sehe ich nun also diesen Film. Und der Film ist nicht schlecht. Er ist vielleicht sogar gut, das müssen Sie beurteilen. Auf jeden Fall haben wir ihn uns bis zum Ende angeschaut. Aber ich habe mir dann bei den Credits gemerkt, wer eigentlich das Buch geschrieben hat, den Roman, auf dem dann dieser Film eben beruht. Und das war ein Name oder ist ein Name, den ich bis dahin gar nicht kannte, Wolfgang Holbein. Und ich habe ihn ein bisschen recherchiert und dieser Wolfgang Holbein ist der erfolgreichste deutsche Schriftsteller der Gegenwart mit über 43 Millionen verkauften Büchern. Ich habe ein paar Interviews da auch runtergeladen und da tritt ein sehr sympathischer, bescheidener Autor auf, der sagt, er schreibe aus dem puren Vergnügen und wenn man selber ein Buch schreiben wolle, dann müsse man Freude am Schreiben haben und wie man einen Bestseller konzipiere, das habe er bis heute nie herausgefunden. Es gäbe da überhaupt kein Rezept und man solle auch nicht zu lange darüber nachdenken, sondern einfach seiner Freude am Schreiben, an der Heraufbeschwörung anderer Welten, diese Freude solle man sich hingeben. Ganz toll und sehr, sehr sympathisch, was dieser Wolfgang Holbein da alles in Interviews erzählt. Und er hat dieses Buch, ich glaube, in den 80er Jahren schon geschrieben. Und das Buch ist der absolute Hammer. Meine Damen und Herren, ich kann mich nicht mehr losreißen. Ich habe jetzt das Hörbuch, ich habe es in schriftlicher Form. Hagen von Tronje, dieser grimmige Kämpfer in der Völkerwanderungszeit am Hof zu Worms, die Burgunden, wie sie sich nannten. Und dann plötzlich kommt von außen dieser strahlende Held, der Drachentöter Siegfried, der in Holbeins Buch sehr kritisch dargestellt wird, während Hagen von Tronje, was mich natürlich wieder versöhnt mit meiner Heldenwahl in der Kindheit, dieser Hagen von Tronje, der kommt eben sehr sympathisch rüber. Aber natürlich eine tragische Gestalt inmitten eines tragischen Geschehens, aber fantastisch erzählt. Game of Thrones, made in Germany, aber eben mit dem Resonanzkörper dieser gewaltigen Saga, die da sehr packend und einen nicht mehr loslassend erzählt wird von Wolfgang Holbein. Gratulation diesem Schriftsteller. Und wenn Sie ein Flair für solche Stoffe haben, dann sei Ihnen das wärmstens ans Herz gelegt. Jetzt aber eine andere Lektüre, die ich Ihnen natürlich mindestens ebenso leidenschaftlich empfehle, und zwar die neue Weltwoche. Hier haben wir das Titelbild elektronisch, so wie es Sie auch auf Ihrem iPad abrufen könnten. Und da beschäftigen wir uns in der Titelgeschichte mit dem Feindbild Mann. Ist ja hochinteressant jetzt in Deutschland. In den Nachrichtensendungen, auch in den Zeitungen, sicherlich auch im Gefolge des Falls Fernandes-Ulmen, wird eine neue Theorie da aufgebaut. So neu ist sie auch nicht. Und zwar die Theorie, dass der Mann ein per se gefährliches, ein gemeingefährliches Wesen sei und dass sich Frauen am besten von Männern fernhalten sollten. Und unterfüttert wird diese Erzählung, wird dieses Narrativ natürlich auch durch die steigenden Kriminalitätszahlen in Deutschland. Gewalt gegen Frauen hat massiv zugenommen. Und gerade kürzlich hat die Moderatorin Dunja Hayali in einem Interview dieses Thema angesprochen. Und da war einfach wieder einmal aufschlussreich, dass der wesentliche Faktor bei diesem Kriminalitäts- und Gewaltanstieg mit keiner Silbe erwähnt wurde, nämlich die Zuwanderung. Und diese männerfeindliche Theorie, dieser Mythos, der da aufgebaut wird, der dient eben meines Erachtens dazu, die Zuwanderungsdiskussion und die Zuwanderungsprobleme in den Hintergrund zu schieben. So argumentiert auch Alexander Wendt. Und darum ist wohl auch der Fall Fernandes-Ulmen dermaßen intensiv hochgefahren worden, weil er einfach in diese, ja, eben mythische Erzählung, in diese neue Sage der Medienwelt hineinpasst, dass eben nicht die Zuwanderung zu mehr Gewalt und Kriminalität führt in Deutschland, sondern dass eben der Mann an und für sich ein Gewalttäter ist. Jeder Mann, in jedem Mann schlummert sozusagen ein Gewalttäter. Und damit setzt sich Alexander Wendt auseinander. Politik und Medien raten Frauen, sich vom anderen Geschlecht fernzuhalten. Kaum eine Irrlehre zersetzt die Gesellschaft schneller. Erdogans Triumph, Vermittler zwischen Ost und West, Nord und Süd, ja, ist eben interessant in dieser Welt von heute. Wir versuchen ja mit unseren Beiträgen auch etwas dem grassierenden Moralismus entgegenzuwirken. Und man muss wieder lernen, die Welt nicht primär unter moralischen Gesichtspunkten anzuschauen. Das heißt nicht, dass man dem Bösen huldigt oder amoralisch denken würde. Aber man muss einfach zur Kenntnis nehmen, dass es unterschiedliche Staaten, unterschiedliche Zivilisationen, unterschiedliche Kulturen gibt. Und diese Kulturen, die kann man nicht über einen Kamm scheren und die kannst du auch nicht immer nach den gleichen eigenen eng gefassten Maßstäben beurteilen. Und Erdogan, der türkische Präsident, ist natürlich eine Figur, jetzt in moralischer Hinsicht betrachtet. Da verwerfen viele die Arme und sagen, um Himmels Willen, über den darf man doch gar kein positives Wort verlieren. Aber eben die Ambivalenz ist ja sozusagen das Merkmal allen Menschlichen. Und Erdogan ist eben ungeachtet all dessen, was man ihm vorwerfen mag, ein sehr schlauer, ein smarter Politiker und einer der ganz bedeutenden Staatsmänner unserer Zeit. Und das verhandeln wir hier, stellen wir dar. Heißt ja nicht, dass wir den Erdogan bei uns in der Schweiz importieren müssen, um unsere Regierung durch ihn zu ersetzen oder in Deutschland. Aber eben dieser vernagelte, dieser Tunnelblick da des Moralismus, der verstellt einen Zugang zur Welt, der meines Erachtens eben produktiv wäre. Und mit dem Moralismus, ja, da blockiert man sich und verbarrikadiert sich. Was Deutschland krank macht, 40 Jahre Historikerstreit, Lehren für die Gegenwart, Joachim Köhler mit einem Aufsatz über diesen eminent wichtigen Historikerstreit. Ich hatte noch das Glück und auch das Privileg, den Auslöser intensiv kennenzulernen, den Professor, Historiker Ernst Nolte, ein Universalgelehrter, ein Genie. Und sein Verbrechen bestand ja im Grunde darin, dass er versucht hat, den Nationalsozialismus wissenschaftlich zu erklären und auch historisch einzubetten. Und daraus haben sie ihm dann aufs Brutalste, muss man sagen, auch politisch einen Strick gedreht. Man hat ihn dann als Apologeten, also als Verteidiger, als Entschuldiger und Verherrlicher geradezu des Nationalsozialismus hingestellt. Das war Nolte überhaupt nicht. Und ich habe mich mit ihm auch unterhalten. Sie können mein Interview noch heute im Internet sehen, wenn Sie eingeben Nolte Köppel Welt, dann erscheint das Interview, das damals ausführlich in der Tageszeitung Die Welt erschienen ist. Und warum ist das wichtig? Warum muss man sich damit auseinandersetzen? Weil eben in diesem Historikerstreit der Moralismus auch ein Schuldkult gewissermaßen verstetigt wurde in der öffentlichen Diskussion. Und das wirkt bis heute. Und seit diesem Historikerstreit, und Jürgen Habermas, kürzlich verstorben, war einer der großen Protagonisten, einer der großen Ankläger gegen Nolte. Und ich glaube, er hat ihn auch wieder besseres Wissen angeklagt, er hat ihn geradezu verleumdet. Da ging es eben darum, ein bestimmtes linkes Geschichtsbild, ein linkes Weltbild festzuzurren. Und damit beschäftigt sich unter anderem der hochgeschätzte Autor Joachim Köhler. Joachim Steinhöfel, der Feind der Meinungsfreiheit ist der Staat. Roman Zeller im Gespräch mit dem bekannten deutschen Anwalt, der sich zu den Bedrohungen der Meinungsfreiheit in Deutschland äußert. Mein Thema, Gaunerwort, liberale Demokratie. Ich bin durch den Spiegel drauf gekommen, nämlich die eben Demokratieschutz Affäre von Sachsen-Anhalt hat im Spiegel zum Titel geführt, sinngemäß, ja eben ein Demokratieschutzpaket sei in Sachsen-Anhalt verabschiedet worden von den etablierten Parteien zur Sicherung der liberalen Demokratie. Und ich beschäftige mich jetzt etwas kritisch mit diesem Begriff der liberalen Demokratie. Der ist ja auch immer wieder aufgebracht worden im Zusammenhang mit Viktor Orban, der eben von der illiberalen Demokratie gesprochen hat. Vielleicht auch nicht die glücklichste Wortschöpfung, aber die liberale Demokratie ist ein Gaunerwort schlechthin, denn das hat mit Demokratie nichts zu tun und auch mit Liberalismus. Denn mit dem, was die liberale Demokratie meint, ist ein ziemlich eng gefasstes ideologisches Raster festgezurrt und alle, die diese Inhalte nicht teilen, werden dann von den Verfechtern der liberalen Demokratie als Nichtdemokraten gebrandmarkt. Und das ist genau der Hintergrund jetzt dieses Demokratieschutzpakets von Sachsen-Anhalt. Da haben sich die bisherigen, ja die noch Regierenden für den Fall eines Wahlsiegs der AfD abgesichert. Sie haben einfach ihre Pfründe ins Trockene gebracht und schränken die Möglichkeiten eines potenziellen Wahlsiegers AfD massiv ein, indem sie eben ihre Präsenz, ihre bisherige institutionelle Macht sozusagen einmauern und schwieriger anzutasten jetzt bereitstellen, sollte die AfD dann gewinnen. Was das ist, am Ende ist natürlich eine Entwertung der Wählerstimmen, ist eine Degradierung des Wählers, denn die Leute, die jetzt AfD wählen, die wissen, dass ihre Stimme eigentlich weniger wert ist, weil sie zum Beispiel, wenn dann die AfD-Abgeordneten den Landtag betreten würden, sie können dann nicht die verschiedenen Institutionen, zum Beispiel auch da die Gerichte, entsprechend dem Parteiproporz besetzen. Und damit wird natürlich die Idee der Volksherrschaft außer Kraft gesetzt, denn selbstverständlich ist auch in der Bundesrepublik das Volk der Souverän. Demokratie heißt Volksherrschaft. Punkt, fertig. Nicht liberale Demokratie. Demokrat ist nur, wer die gleiche Meinung hat wie wir. Das ist ein völlig verschobenes Verständnis. Gut, die Bundesrepublik ist da vielleicht ein bisschen entschuldigt, weil Deutschland ist noch eine junge Demokratie. Aber umso wichtiger ist es, dass wir aus der Schweiz hier ein paar Zurechtrückungen einstreuen. Also, die anspruchsvollen grundsätzlichen Diskussionen, die versuchen wir in der Weltwoche sachdienlich zu bereichern. Die ganz knallharten und polemischen parteipolitischen Auseinandersetzungen, das wäre vielleicht nicht so seriös, wenn man da als Schweizer voll in die Schützengräben in Deutschland einsteigt. Aber wir versuchen mit wohlwollendem Blick hier immer auch etwas die Grundsätze zu fassen, das Essentielle, das, worum es dann am Ende wirklich geht. Und ich hoffe, das inspiriert Sie und gibt Ihnen auch Denkanstöße, vielleicht so weit, dass Sie sich überlegen, die Weltwoche zu abonnieren, was mich natürlich freuen würde. Wir haben ein ganz breites Angebot in dieser Ausgabe. Zum Beispiel schreibt auch Oscar Lafontaine über den die Kontrolle verlierenden US-Präsidenten Donald Trump. Wir haben eine wunderbare Reportage meines Kollegen Urs Gehriger aus Odessa, wie diese Stadt am Schwarzen Meer da den russischen Angriffen trotzt und wie die Stimmung ist. Er hat mit sehr vielen Leuten dort gesprochen. Die Weltwoche also auf allen Geländekammern sozusagen immer wieder expeditionsmäßig unterwegs, sowohl in Russland wie auch in der Ukraine mit dem multiperspektivischen Blick. Viele, viele weitere Themen, auch Kulturfreunde kommen in der Weltwoche auf ihre Rechnung. Und ich möchte es mit dieser Schlussbemerkung bewenden lassen für heute. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag, ein wunderbares Wochenende. Und bitte melden Sie sich mit Anregungen, mit Themen, auch mit Fragestellungen, die Sie beantwortet haben möchten und von denen Sie annehmen, dass sie für die Weltwoche von Interesse wären. Das ist für uns sehr, sehr wertvoll, gerade aus Deutschland, aus Österreich, immer wieder Ansatzpunkte zu bekommen, damit wir dann mit unserer schweizerischen Perspektive hier vielleicht eine horizonterweiternde Antwortberichterstattung entwickeln können. Machen Sie es gut, ich melde mich zurück.